Wir betrachten miteinander die kleinen Propheten und sind angekommen im Propheten Micha und lesen den letzten Abschnitt aus Kapitel 4 und das Kapitel 5 heute. Hosea, Jona, Joel, Amos, Jona, Micha. Kapitel 4, Abvers 9. Jetzt, warum erhebst du ein Geschrei? Ist kein König in dir? Oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreise und Brille, Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babylon kommen. Dort wirst du gerettet werden. Dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde lösen. Aber jetzt haben sich viele Völker gegen dich versammelt, die sagen, sie werden entweiht. Und unsere Augen sollen an Zion ihre Lust sehen. Aber sie kennen nicht die Gedanken des Herrn und verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie gesammelt hat wie Gaben auf der Tenne. Mach dich auf und trisch, Tochter Zion. Denn dein Horn mache ich zu Eisen und deine Hufe mache ich zu Bronze, damit du viele Völker zermalmst und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Jetzt ritze dich, Tochter der Kriegsschar. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Wacke. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Wenn Assyrien in unser Land kommt und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten. Und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiten und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschau auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Und der Überrest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter den Schafherden, der, wenn er durchgeht, zertritt und zerreißt und niemand errettet. Deine Hand sei erhoben über deine Gegner, und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Und an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen. Da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße alle deine Festungen nieder. Da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus und du wirst keine Wahrsager mehr haben. Da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Berg deiner Hände. Da reiße ich deine Ascherem aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Völkern, die nicht gehört haben. Wenn du diesen Text so lesen, ich weiß nicht, wie euch das geht, da ist für mich deutlich, dass prophetisches Reden oder wie sehr prophetisches Reden verschiedene Zeitebenen umfassen kann. Das hat ja jemand mal gesagt, der Prophet überschaut kommende Ereignisse wie aus einer Perspektive vom Blick eines Berges. Wer schon mal auf Bergen stand, nicht solchen Hügeln wie hier bei uns, sondern richtig auf Bergketten, der weiß, dass man zwar das erste Tal sieht und dann die nächste Hügelreihe, danach aber nur noch Höhenzüge. Und wenn man das beschreibt, was man sieht, dann hat man ungefähr ein Bild davon, wie prophetisches Reden funktionieren kann. Es gibt das Wort Gottes in eine bestimmte Situation hinein, das ist anders. Aber es gibt diese, ich nenne das mal so allgemeine Vorausschau, so wie wir das hier bei Micha haben, und da ist es richtig deutlich erkennbar, dass die Täler dazwischen ausgespannt bleiben. Es werden verschiedene Zeitebenen angesprochen. Nun gibt es dort verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Die allgemein übliche heutzutage ist die historisch-kritische, die sagt, wir gucken mal, was sich wissenschaftlich daraus erfassen lässt und was da nicht hinpasst, das verwerfen wir und damit bleibt eigentlich nichts übrig. Und es gibt die prophetische Art, prophetische Worte zu deuten, so wie es uns im Neuen Testament begegnet, und ich halte das für die angemessene Art für Gläubige, dass Prophetisches auf prophetische Weise auch wahrgenommen wird. Und das bedeutet manches Mal, dass einzelne Verse aus einem fortlaufenden Text genommen und in einen neuen Zusammenhang gestellt werden. Und ich denke, dass wir diesen Text heute so schwerpunktmäßig zu verstehen haben. Dass es verschiedene Zeitebenen anreißt. Und ich will versuchen, das so fassbar zu machen, dass sowohl die geschichtlichen Ereignisse dadurch sich herauskristallisieren, als auch das, was es heute uns sagt. Wenn es Fragen gibt oder wenn es Ergänzungen, wenn jemand Ergänzungen einbringt, bitteschön. Ja, man darf dazwischen sich melden und dass wir das so zusammentragen. Zunächst erinnere ich nochmal an die Zeit, in der Micha prophetisch geredet hat. Wer erinnert sich, wann war das? Genau, es war parallel zu Ahab und parallel zu Elia. Sehr früh, etwa 400 Jahre vor der babylonischen Wegführung. Es war die Zeit des assyrischen Weltreiches. Da war das babylonische erst vorsichtig im Aufbau. Und doch prophezeit er die Wegführung des Volkes nach Babylon. Das eine dieser Besonderheiten. Das zweite, in welcher Zeit hat er prophezeit? Wann war sein Dienst?
750 bis 700.
Ja, ich wollte eher nicht so die Jahreszahl hören, sondern mehr die Umstände. Ja, und er hat prophezeit für Israel, für die 10 Stämme des Nordens und hatte trotzdem von Gott ein Wort über Jerusalem, über die Frommen. Und drittens, sein Dienst war in der Zeit der allgemeinen Ablehnung des Wortes Gottes. Und das macht es wieder gleich mit uns. Wenn man so will, prophezeit er auch heute noch. Denn wir haben wieder eine Zeit, wo man allgemein das Wort Gottes verworfen hat, wie zur Zeit Ahabs. Politisch gilt es nichts, selbst wenn die regierende Partei ein C in ihrem Kürzel hat. Aber real bedeutet das Wort Gottes den Politikern heute ähnlich wenig wie zur Zeit Ahabs. Man passt sein eigenes Leben an, man hat noch eine Form der Verziehung, man hat auch eine Gottesbeziehung, auch Ahab hatte eine Gottesbeziehung, und zwar sogar so intensiv, dass er in der Lage ist, umzukehren und deswegen das Gericht, was über ihn schon beschlossen war, nochmal auf die Zeit seiner Nachkommen zu verschieben. Aber es ist nicht so eine tiefgreifende Veränderung, die man brauchen würde, um das Gericht gänzlich abzuwenden. Ich möchte das mal vorausschicken, weil es dort auch viel Unkenntnis oder falsche Lehre unter Christen gibt. Es gibt eine Umkehr, die schiebt das Gericht auf. Das ist noch nicht die Umkehr, die ausreicht, um das Gericht aufzuheben. Es gibt eine Bekehrung, die so oberflächlich ist, dass derjenige zwar nach dem Namen Christi genannt wird, aber nicht die Wesenszüge Christi ernennt. Und das ist eine schreckliche Sache. Und es gibt eine Haltung, die sagt, Hauptsache gläubig geworden, aber das stimmt nicht. Denn Hauptsache gläubig geworden bedeutet eigentlich nur, dass dann das Gericht härter folgt, weil das Gericht am Haus Gottes anfängt, immer. Das merkt man schon in der Familie. Ich kann etwas nach außen nicht durchsetzen, was in meiner eigenen Familie nicht klar ist. Also wird Gott, wenn er das Gericht über diese Welt vollzieht, bei seinem eigenen Haus anfangen müssen. Und deswegen lohnt es eigentlich kaum, wenn jemand solche oberflächliche Bekehrung angeht, wo nicht sein Wesen verändert wird, umgestaltet in das Wesen Christi. Wo nur der Name drauf ist, nur das Etikett. Wir lesen das in einem der Anschreiben, dass gesagt ist, dass du den Namen hast, du lebst, aber du bist tot. Es gibt Gemeinden, die haben einen lebendigen Namen. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich höre, das ist die Stephanusgemeinde oder das ist die Friedenskirche oder das ist das oder jenes. Aber ist der Name schon identisch mit dem, was dort gelebt wird? Und wenn jemand getauft wird, wird er auf den Namen Christi getauft. Das heißt, von da an darf er sich Christ nennen, eigentlich Christus. Denn Gott sieht ihn dann nicht mehr als Frank, Susanne oder sonst jemand an, sondern als in seinen Sohn hinein gebunden. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir Erhörung von Gebeten haben, weil wir nicht mehr kommen mit unserer eigenen Gerechtigkeit oder Frömmigkeit, sondern in Christus. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Und dann ist es tragisch, wenn einer diesen Namen trägt, aber tut es. Das sollte so nicht sein. Aber es gibt es. Es gab es zur Zeit Michas und es gibt es zur heutigen Zeit nicht weniger. Und in diese Situation hinein redet dieser Prophet das Wort. Jetzt. Dreimal haben wir das. Vers 9, Vers 11, Vers 14. Jetzt. Heute. Wir sind ja solche Leute, die gerne was aufschieben. Ja, ich müsste das oder jenes machen oder lassen. Naja, wenn es mal soweit ist. Aber Gott sagt, heute, jetzt. Das ist nämlich der einzige Zeitpunkt, den wir wirklich in der Hand haben. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Heute ist der einzige Moment, oder jetzt, also das Jetzt im Heute ist der einzige Moment, über den ich Verfügung habe. Übrigens auch der einzige, für den ich, um den es sich lohnt, Sorgen zu machen. Und dann auch wieder nicht, weil jetzt ja der Herr hilft. Was gewesen ist, kann ich nicht mehr ändern. Was kommt, habe ich weder in der Hand noch weiß ich das. Jetzt. Es würde manches Christenleben leichter machen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir immer nur für das Jetzt Verantwortung haben. Der Teufel versucht uns deswegen immer die Zukunft gleich mal mit aufzuholen. Die Vergangenheit hängt uns sowieso gerne an, vor allem wenn irgendwas schiefgelaufen ist, aber die gehört bei Gott abgegeben. Wenn wir das gelernt haben, dann versucht uns mit der Zukunft noch zu beschäftigen. Und wir sind nicht im Hier und Jetzt. Das ist furchtbar. Wenn wir mit Menschen arbeiten muss, auch im Alltag, die nicht hier und jetzt sind. Die sich Gedanken machen über das, was in einer halben Stunde dran ist. Oder was sie nächste Woche noch machen müssen. Und die sich heute beklagen, wie schwer das ist, weil sie ja schon vorgestern was Schweres gemacht haben. Aber das ist vorbei, jetzt. Und für das Jetzt gibt Gott immer die nötige Kraft. Und die nötige Weisheit. Jetzt, sagt dieser Prophet dreimal. Jetzt. Deswegen ist dieser Nachmittag so wichtig. Hier und jetzt. Rede Gott zu dir, rede Gott zu mir. Hier und jetzt würde mein Leben verbessern, erneuern, stärken. Hier und jetzt bin ich gefordert, Entscheidungen zu treffen, die sich auf morgen und auf nächstes Jahr noch auswirken kann. Aber immer jetzt. Jetzt ist die Zeit. Und das nimmt uns auch wieder Druck, denn wenn es jetzt schwer ist, dann heißt das, morgen kann es schon ganz anders sein. Dann muss ich nicht jetzt schon aufgeben, weil ich denke, oh, wenn das jetzt immer so bleibt. Ich muss immer nur jetzt aushalten. Das, dazu gibt Gott Gnade. Was sagt uns der Prophet jetzt? Warum erhebst du ein Geschrei? Als ob dein Ratgeber umgekommen sei oder als ob kein König in dir sei. Das war die Zeit damals. Und es war ausdrücklich zu den Gläubigen gesagt. Das Wort hat immer den Glauben zuerst gesagt. Warum bist du so niedergeschlagen? Warum bist du so gedrückt? Warum denkst du, du kannst es nicht mehr aushalten? Es gibt schlimme Zeiten. Michas Zeit war eine schlimme Zeit. Aber denkst du, Gott ist hier enthüllt? Denkst du, der hat an dem Tag mal gerade nicht ordentlich hingeguckt, wenn es dir richtig schlecht geht? Jetzt? Ja, es gibt natürlich Zeiten, da schreit man. Es ist schon merkwürdig, kreise und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärde. Das gesteht man ja sonst kaum mal jemand zu. Aber wenn jemand gerade ein Kind kriegt, naja, schrei mal noch ein bisschen. Dann geht es. Es gibt Zeiten. Da darfst du schreien. Wissend, dass das nicht der Dauerzustand ist. Eine Gebärende schreit nicht immer, sondern nur in dem Moment, wo sie diesen heftigen Schmerz fühlt. Und er hilft, um durchzubrechen, um etwas Neues in Gang zu setzen. Es ist uns gesagt, eine Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit. Und das wird uns gesagt als Vergleich zu Zeiten der Gemeinde, wo Jesus nicht da ist. Es gibt Zeiten, da haben wir Traurigkeit. Da erleben wir, dass Gott nicht unter uns sich verherrlicht. Oder wir denken, er verherrlicht sich nicht. Denn das ist ja das die Besonderheit, dass wenn eine Frau gebiert, so wie es dann heißt, hernach aber, wenn sie geboren hat, ist diese Traurigkeit vorbei. Es gibt Zeiten, die sind so schwierig und die sind nicht anders zu bewältigen als schreit. Da müssen wir uns nicht fürchten. Es ist die Voraussetzung für etwas Neues, für etwas Besseres. Es ist nicht das Endgültige. Und doch kann es dazugehören. Jetzt schreie und brülle. Aber sei nicht hoffnungslos, sei nicht verzweifelt. Denk nicht oder tu nicht, als ob alles verloren sei. Es gibt solche Zeiten in der Nachfolge. Das ist zum Schreien, das ist zum Verzweifeln, aber es ist nicht das Endgültige, sondern das ist der notwendige Zwischenschritt zu einem neuen Durchbruch. Vieles Neue beginnt extrem schmerzhaft. Jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen oder frei im Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Das sagt dieser Prophet, wo Assyrien die eigentliche Bedrohung war. Babel? Was dahin? Aber dort wirst du gerettet werden. Es gibt solche Momente, wo Gott in unser Leben hineinredet, längst bevor das sich gestaltet und wir kriegen eine Ahnung und manchmal kriegen wir auch eine Furcht vor etwas, was kommt. Wenn Gott so handelt, dann in Verbindung mit einer Zusage. Hier, dort aber, was zugerettet wird. Wenn wir den Propheten Micha nicht hätten, Aus den folgenden, aus den nahen Propheten Jeremia und Hesekiel kann man nämlich diese Wiederherstellung nicht herleiten. Zu der Zeit war das Volk so verstockt, dass zwar Jeremia noch sagt, dass es einen Überrest geben wird, aber dass selbst der Überrest nochmal gesichtet wird und dass da noch nur ein ganz erbärmliches Volklein überbleibt. Und bei Hesekiel, als es dann sich vollzogen hat, ist gar keine Hoffnungsansage mehr. Wenn also Gott nicht vorneweg durch Micha geredet hätte und alles, was geredet wird, geschieht, alles, was Gott geredet hat, geschieht auch. Wenn also nicht vorher durch seinen Knecht Micha geredet hätte, gäbe es keine Hoffnung und keinen Ausgang für das Volk, als dann das Gericht über sie hinweggeht. Ich möchte es wieder mal in unsere Zeit hineinbringen. Vielleicht durchlebst du heute so eine Zeit, wie später das Volk Israel unter Jeremia und Hesekiel. Vielleicht ist heute das Gericht Gottes auf dir. Vielleicht bist du heute in dem Zustand, wo du nur schreien und heulen kannst. Weil gar nichts Gutes mehr da ist. Weil Gott alles prüft und es ist zu leicht erfunden worden. Dann musst du gucken, ob es vorher mal eine Verheißung gab. Die ist nicht außer Kraft gesetzt. Dann musst du dich erinnern, ob vorher eine Zusage Gottes über dein Leben ausgesprochen wurde, die sich noch nicht erfüllt hat. Daran halte ich fest. Jetzt ritze dich. Wo würde man mal vermuten, dass Gott selber zu einer Selbstverletzung aufruft? Es gibt solche Zeiten, da kann man es nur so aushalten. Der Prophet ist nicht verärgert.
Aber ich meine, dann verletzt er sich auch
selbst. Nein, jetzt ritze dich, Tochter Zion. Es geht nicht um ihn selbst. Es ist ja ein heidnisches Ritual, um Dinge durchzusetzen. Da kennt man übrigens bis heute, psychologisch ist das durchaus vertraut, dass wenn ein Mensch seinen Willen nicht durchgesetzt kriegt auf eine freundliche Weise, dann macht er es auf eine extremere Weise. Er bockt, er zieht die Schraube an bis hin, dass er sich selber verletzt. Und es gehört in die regelmäßigen Rituale heidnischen Priestertums, dass diejenigen, die dort was von der unsichtbaren Welt erfahren wollen und das nicht auf eine andere Weise kriegen, dass sie das eben mittels Selbstgeißelung oder Schnitten oder eben Ritzen machen. Und man hat es ebenfalls bei Jugendlichen, die nie gelernt haben, sich unterzuordnen, die gegen alle Ordnungen rebellieren, da ist Selbstverletzung einfach, gehört mit zum guten Ton. Es gehört ja die verschiedensten Arten, aber es ist ja in der Regel gekoppelt an Essstörungen, was man ja auch als eine Form von Selbstverletzung sehen kann. Oder, ich nenne das immer Teufelsfasten. Dinge mit Gewalt herbeizuführen, die man freiwillig nicht hinkriegt. Aber es gibt, und Gott hat es ausdrücklich verboten, nebenbei gesagt. Du sollst dir keine Einschnitte machen. Nebenbei gesagt, Tätowierungen gehören auch zu den Selbstverletzungen. Keine Hitzschrift. Ja, auch ausdrücklich befohlen. Und ihr sollt nicht den Heiden gleich sein. So war das dem Volk Gottes aufgetragen, so gilt es bis heute. Es gibt Dinge, die sind verboten. Und dazu gehört alles, was den Körper verstümmelt. Aber es gibt extreme Situationen. Bei Trauer, in den unbändigen Schmerz, dass jemand beginnt, sich selber zu zerfleischen. Das ist so eine Situation. Jetzt ritze dich, Tochter Zion. Das bedeutet ja auch, dass jemand seine Schönheit zerstört. Habt ihr mal jemanden gesehen, der sich selbst verletzt? Wenn er sich zerfleischt, wenn er sich Beine, Arme, Brüste zerfetzt, da wird dauerhaft auch die Schönheit von jemandem beschädigt. Eigentlich auch jemandem die Würde genommen. Das sollte nicht so sein. Aber es gibt Situationen, da ist nur diese extreme Reaktion denkbar. Und hier ist es ein prophetischer Auftrag. Jetzt, retze dich, Tochter, der Kriegsschaman hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Das ist eine völlig unangemessene Sache. Ja, man kann den Höhergestellten nicht schlagen. Aber so weit ist es gekommen. Der Richter Israels, wer war das? Wer war der Richter Israels? Der König. Und daran hat sich dieses Wort aufs Furchtbarste erfüllt. Dieser Vers ist Wirklichkeit geworden. 780 Jahre später. Und sie schlugen ihn aufs Haupt. Jesus ist so wahr geworden. Der Richter der Welt wird geschlagen. Und da ist Israels Herrlichkeit endgültig zerbrochen. Die meisten Juden denken, ihre Herrlichkeit ist mit der babylonischen Gefangenschaft zerstört worden. Damals wurde der Tempel zerstört. Naja, und später nochmal, als Herodes der Große den ja wieder aufgebaut hatte, nachdem Esra schon den Grundstein gelegt hatte, Nehemia hat den Tempel wieder gebaut, und Esra und Nehemias Zeit in der Tempel gebaut war, dann ist es 70 nach unserer Zeitrechnung, dann ist die Herrlichkeit Israels zerstört worden. Aber eigentlich die Herrlichkeit Israels zerstört worden bei der Kreuzigung, als man den Richter geschlagen hat. Dort wurde alles auf den Kopf gestellt. Da wurde der König, da wurde der Messias nicht nur beschädigt, sondern verworfen. Und da ist die Herrlichkeit Israels von Israel gewichen. Und von dort an ging das Evangelium an die Völker, an die Nationen, an die Heiden. Uns ist gesagt im Römerbrief, dass wenn schon Zweige aus diesem heiligen Baum ausgebrochen wurden, damit wir fremde Zweige da hineingepflanzt wurden, wir dieser zusätzlichen Gnade teilhaftig geworden sind, dann muss ein strengeres Gericht über uns sein, wenn wir ebenfalls anfangen. Wenn Gott schon des eigentlichen heiligen Baumes nicht geschont hat, wie viel weniger kann er die eingepfropften Zweige schonen, wenn sie genauso von ihm abfallen? Wenn sie genauso von dieser Wurzel sich entfernen? Wenn sie genauso nicht mehr Reben dieses Weinstocks sein wollen, sondern eigenes Gewächs aus eigener Kraft? Das bedeutet für uns, wir dürfen nicht zulassen, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Wir müssen festhalten, wir müssen seinen Zustrom an Leben als wichtigste in unserem Leben haben. Aus ihm muss unsere Kraft sein. Und indem hier von diesem Richter Israels geredet ist, dem auf die Backe geschlagen wird mit dem Stab, so wie sich das buchstäblich vollzogen hat, haben wir im nächsten Vers wiederum einen Rücksprung. So wie man eine Bergkette beschreibt und geht auch mal vom Horizont ein Stückchen wieder zurück und sagt, ja, und davor ist dann noch der Gipfel. Denn da wird wovon geredet? Von Bethlehem. Da wird deutlich, du Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausenden von Juda, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Dessen Ursprünge von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her sind. Einmal wird die Herkunft Jesu benannt. Ein einziges Mal im Alten Bund. Und das ist die Besonderheit, ihr Lieben. So sorgfältig müssen wir die Bibel lesen. Deswegen funktioniert das nicht, wenn wir nur die Hauptstücke kennen. Das, was bei Luther fett gedruckt ist. Oder ein paar Dinge, die man vielleicht im Konfirmandenunterricht mal gelernt hat. Psalm 23 und noch die 10 Gebote und dann hört es langsam schon auf. Dann kommen noch die Glaubensbekenntnisse, das Glaubensbekenntnis dazu, aber das ist ja schon nicht Teil der Bibel. Das sind nur Versatzstücke. Deswegen müssen wir die ganze Schrift kennen, um solche wichtigen Offenbarungen Gottes nicht zu übersehen. Und deswegen brauchen wir einander, denn kein Mensch kann die ganze Schrift erschöpfend kennen und in sich aufgenommen haben und wiedergeben. Deswegen brauchen wir einander und müssen uns einander ermuntern mit dem, was Gott uns offenbart. Und das ist eine der Dinge, weswegen sicher ist, dass dieser Jesus, zu dem wir beten, von dem wir reden, der Messias ist. Wegen dieser Aussage dieses Propheten. Denn sonst heißt es immer, dass von Zion Heil ausgeht, dass in Jerusalem der Name Gottes genannt wird. Hier steht, dass von Bethlehem einer kommt, den Gott als Herrscher gesetzt hat und dessen Ursprünge in der Ewigkeit waren. Wie geht das? So ein kleines Nest, heute in arabischer Hand. Kann doch nichts Besonderes sein? Nein, kann nichts Besonderes sein, denn Gott ist nicht besonders wählt. So gibt es auch Dinge in unserem Leben, die im Laufe der Zeit durchaus auch mal eine andere Bedeutung kriegen können. Dinge, die in unserem Leben klein sind oder die wir nicht beachten, können das sein, was Gott ausgewählt hat, woran er anknüpft. Deswegen verachten wir nicht das Kleine. Das heißt, verachtet nicht den Tag kleiner Dinge. Das ist im Propheten Haggai geschrieben. Als nämlich der neue Anfang und der neue Tempel gebaut wurde, da heißt es, es hat sich bei der Grundsteinlegung der Jubel der jungen Leute, die aus Babylon zurückkamen, und das Weinen der Alten, die die frühere Herrlichkeit des Tempels kannten, so sehr vermischt, dass man die Stimme des Weinens und des Jubels nicht mehr unterscheiden konnte. Und da hinein wird gesagt, verachtet nicht den Tag des kleinen Anfangs. Das, was für die Jungen selbstverständlich war, nämlich zu jubeln, dass es einen neuen Anfang gibt, war für die Alten nur eine neue Qual. Weil sie wussten, das, was jetzt kommt, ist im Vergleich zu früher so jämmerlich. Und da hinein spricht der Prophet, verachtet nicht den Tag kleiner Dinge. Wir sehen uns alle zu sehr nach großen, gewaltigen Sachen, nach Erweckung, nach weltumspannenden Veränderungen. Es kann gar nicht groß genug sein. Willow Creek ist noch zu klein. Ganze Stadien sollen umkehren und sollen Gott preisen. Was wäre das, wenn in Südafrika statt Tor oder Goal Jesus geschrieben würde? Das ist ungefähr das, was wir wollen, oder? Aber Gott wird immer wieder das Kleine wählen. Immer wieder das, was nicht beachtet wird vor der Welt. Und deswegen müssen wir darauf trainiert sein. Müssen wir darauf achten. Es ist seine Art, mit diesen Verrücktheiten dieser Welt umzugehen. Darum, sagt Gott, wird er, oder sagt der Prophet im Namen Gottes, darum wird er sie dahin geben, bis zur Zeit der eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. War das gleichzeitig? Nee, war es nicht gleichzeitig. Heute kehrt der Rest der Brüder nach Israel zurück. Naja, manche gehen doch auch schon wieder weg. Auch selbst mitten in diesem Vers gibt es verschiedene Zeitebenen. Und doch hat, als diese Gebärende geboren hat, als Maria den Sohn Gottes in menschliche Gestalt hineingeboren hat, eine Sammlung begonnen, war an dem Tag noch nicht. Na gut, könnte man denken, hängt mit Augustus zusammen, der ja gesagt hat, dass hier in seine Geburtsstadt zurück musste. Da waren natürlich viele Israeliten wieder dort. Aber wann hat diese Sammlung der Brüder begonnen? Na, das wäre zu spät. Na, das ging vorher schon. Natürlich, zu Pfingsten. Alles eins, alles zusammengebunden durch den einen Geist. Da beginnt das Volk Gottes zusammenzustehen. Bis dahin gab es Jünger, bis dahin gab es Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, auch durch diesen Schock der Kreuzigung hindurch. Übrigens, es waren unglaublich wenige. Jesus, der Tausende geheilt hat, der Dutzende von Toten auferweckt hat, hat am Ende wie viele Jünger? 120. 120. Nicht 12. Das waren ja die berufenen Apostel, von denen einer sich noch umbringt. 120 sind im Obersaal befangen. Das haben wir oft eine Ermutigung. Dass selbst der Sohn Gottes, der allen Glauben und alle Kraft und alle Werke des Vaters leibhaftig in sich verkörpert, am Ende seines mehrjährigen Dienstes ganze 120 Nachfolger hat. Erst mit der Ausgießung des Geistes Gottes gibt es diese explosionsartige Vermehrung und dort gibt es dieses In-Eins-Zusammensein. Deswegen, ich sage das wieder für uns, es gibt kein vollwertiges Christsein ohne die Ausrüstung mit dem Geist Gottes. Es gibt Jüngerschaft ohne die Fülle des Geistes Gottes. Und ich meine wirklich Fülle des Geistes Gottes, weil noch vor Pfingsten hauchte Jesus seine Jünger an und sie empfingen den Geist Gottes. Aber das ist eine andere Sache. Diese Fülle des Geistes Gottes, die uns in eins zusammenbringt, die ist notwendig, um Gemeinde im eigentlichen neutestamentlichen Sinn entstehen zu lassen. Und diese Frage, unter der muss sich jeder Gläubige stellen, bin ich in dieser Fülle des Geistes Gottes? Dann bin ich gemeinschaftsfähig, dann werde ich durch den Geist Gottes geleitet, dann habe ich Verständnis der Schriften, dann ist Kraft da zum Zeugnis, dann ist Kraft da, die Werke Gottes zu tun. Das gehört wirklich dazu. Und erst dann kann ich Frieden halten mit den Brüdern. Und das ist noch schwer. Denn Petrus und Paulus haben sich auch hinterher noch gezankt. Und genauso Paulus und Barnabas. Aber es gehört dazu, weil es dieser Geist ist, der alles in eins zusammenbringt. Von dem es heißt, dass er die Zwischenwand der Umzäunung zwischen Juden und Heiden durchbrochen hat. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Dieser wird seine Herde weiden, das in Sicherheit setzt. Wie sieht denn dies aus, das Weiden der Herde? Gibt es danach keine Verfolgung mehr? Heißt Kraft des Herrn, dass er sich beständig vermehrt? Dass der brüllende Löwe überhaupt nichts mehr zu melden hat? Heißt es das? Kinderlein, ich stelle keine rhetorischen Fragen, sondern richtig ganz ernsthaft. Ich möchte da Beteiligung. Das Wichtigste ist, dass mit dieser babylonischen Gefangenschaft, von der wir hier lesen, das aaronitische Priestertum erlischt. Mit der Zerstörung des Tempels wird etwas außer Kraft gesetzt. Das ist den Juden damals nicht bewusst geworden und ich glaube, das ist ihnen bis heute nicht richtig bewusst geworden. Dass die Zeit des Hirtentums der Priester vorbei ist. Aber dass ein neuer hoher Priester kommt, der Messias, der das Volk in Gerechtigkeit lehrt. Denn das lesen wir kurz bevor diese Katastrophe des Gerichts über das Volk Israel kam, dass Gott Prophet um Prophet gesendet hat, um die Priester, um die Hirten des Volkes zur Umkehr zu bewegen. Dass sie nicht sich selber weiten, sondern dass sie das Volk Gottes weiten. Und es ist schon erstaunlich, dass dieser Hirtendienst neu inszeniert wird, den ja heutzutage die katholische Kirche okkupiert hat. Aber dieser Hirtendienst wird von Jesus wem übertragen? Petrus, weide meine Schafe, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. woraus sich ja dieser Leitungsanspruch der Päpste herleitet. Ich denke nicht herleiten lässt, aber das ist genau der Auftrag, den sie für sich in Anspruch nehmen, dass ja Jesus gesagt hat, Petrus soll der Hirte sein und die Nachfolge des Petrus, die auf dem Stuhle Petri sitzen, sind in die Päpste. Und die haben immer und überall zu sagen, wie es lang geht. Und sie sind selber zu großen Verführern und Antihirten geworden. Über die Jahrtausende. Aber was gekommen ist, ist, dass ein neues Hirtentum mit Jesus Christus begründet wurde, nämlich ein Hüten aus der Kraft des Geistes Gottes. Das ist, was uns gesagt wird, was in Jesus Christus begründet wurde. Können wir die Kinder bitte mal in die Kinderstunde nehmen, oder? Das heißt, dass das Hirtentum der alten Priesterschaft beendet wurde, dass ein neues Hirtentum in Jesus begründet ist und dass dieses Hirtentum ein anderes Wesen hat. Welches? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dieses Kriterium ist gesetzt bis heute. Und das ist der Grund, warum so viele Verfolgung leiden. Und es ist bis heute normal, dass wer im Auftrag Gottes ist, ihr selber Schaden nimmt an seinem Körper und selbst an seiner Seele. Paulus hat diese Gesinnung an sich und sagt, ich wünschte, mit einem Fluch von Gott entfernt zu werden, um nur meine Verwandten nach dem Fleisch mit ihm zu versöhnen. Es ist nicht passiert, aber es hat diese Hirtengesinnung. Es ist die Bereitschaft, lieber selber zurückzutreten, als dass die Herde Gottes beschädigt wird. Und diese Gesinnung hatten die alten Priester nicht. Und dieser wird Friede sein. Wenn Assur in unser Land kommt und wenn es in unser Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten. Ich denke, das ist eine konkrete Prophezeiung, die sich damals schon erfüllt hat, weil das Assyrische Reich als Vorgänger des Babylonischen tatsächlich das Nordreich Israels überwunden hat. Aber, anders als man das heute gerne verbreitet, es gibt nicht das Verlorengehen der 10 Stämme Israels. Es wird ja oft gesagt, dass die verlorene Stämme Israels die 10 Nordstämme sind und nur noch Juda und Benjamin übrig geblieben sind, eben als die man heute die Juden nennt. Es gibt also zahllose Zeugnisse, dass die Stammeszugehörigkeit geblieben ist. Ein paar Beispiele. Neutestamentliche meine ich. Die Prophetin Hannah, die aus dem Stamm Aser ist. Und Paulus, der aus dem Stamm Benjamin kommt. Alles keine Juden. Und doch ihre Stammeszugehörigkeit wissend. Und so könnte man vieles fortführen. Also diese Überwindung des Volkes Israel oder der Nordstaaten durch die Assyrer, von denen hier die Rede ist, ist keine Auslöschung Israels gewesen. Zu Assyrien noch eine kurze Bemerkung. Hier wird eine ganz kurze Information gegeben. Und zwar, dass das die Nachkommen Nimrods sind. Wer hat es griffbereit? Genau. Und sie werden das Land Assur mit dem Schwert reiten und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Asbo steht hier für die Nachkommen Nimrods, also das war in einer von seinen folgenden Geschlechtern. Wer weiß, was Nimrod war oder wer Nimrod war? Schon mal was von ihm gehört? Wo denn glatt? Im ersten Mose, genau. Kerstin, erzähl mal. Okay, nächstens, du kennst dich aus. Nimrod war wer? Er war der erste Gewaltige, er war ein Jäger vor dem Herrn, heißt es, der erste Gewalttätige auf der Erde. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus gewalttätig und die zeugen gewalttätige Nachkommen. Gibt es bis auf den heutigen Tag, es gibt Menschen, die sind friedliebend und die haben friedliebende Kinder und Kindeskinder, weil ihnen das von klein an so beigebracht wird. Es gibt Leute, die sind neugierig und die haben in der Regel dann neugierige Nachkommen. Und es gibt Leute, die sind gewalttätig. Und es gehört zum guten Ton, so zu sein. Man liest das immer wieder, auch mit Erschrecken, so Menschen mit einem radikalen Hintergrund, rechts- oder linksradikal, wie das so weitergegeben wird, generationsweise. Und wie man das so festhält und kultiviert durch die verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungen hindurch. Und hier heißt es, dass diese Nachkommen Nimrods dem Volk Gottes zum Gegensatz stehen, aber dass der Fürst, dieser Hirte Israels, sie besiegen wird. Und das bedeutet wiederum für uns ganz praktisch, wenn wir auf Menschen treffen, die solche Lust an Gewalt haben, die so unüberwindlich scheinen, mit denen wird Jesus fertig. Mit denen müssen wir uns nicht auseinandersetzen. Über die gehört der Name Jesu ausgerufen. Und er wird sich mit ihnen beschäftigen. Mit jedem Gewalttätigen wird ein Gewaltigerer fertig. Und der Allergewaltigste ist der Herr der Herren und der König der Könige, Jesus Christus. Wir müssen uns nicht mit jedem Haudegen selbst auseinandersetzen. Wir müssen nicht überall persönlich dazwischen treten. Wir müssen nicht überall meinen, Schwache befreien zu müssen oder dem Bösen entgegenzutreten. Es gibt Gewaltige, mit denen wird Jesus Christus selbst fertig. Und meine Generation hat es erlebt. Wer hätte je gedacht in unserer Kindheit, dass man mit dem Kommunismus, dass es mit dem Kommunismus mal zu Ende gehen könnte? Es ging nicht. Es war unfassbar. Und Gott hat ihn weggesetzt mit dem Hauch seines Mundes. Einmal reingeblasen und schon ist das aufgedröselt, was sich 70 Jahre lang als das Gewaltigste auf der Erde gebärdet hat. Und so kann Gott mit allen gewaltigen Dingen und Menschen, Mächten und Systemen fertig werden. Und das gilt es festzuhalten. Eben das, was unsere Geschwister unter dem Islam erleiden, das, was unsere Geschwister im letzten kommunistischen Land in Nordkorea erleiden. Dagegen muss der Name Jesu gesetzt werden. Das ist der Gewaltigere, der mit diesen Nachkommen Nimrods fertig wird. Und wir haben hier mit diesem Kapitel etwas, was wir Gott entgegenhalten können. Dass wir sagen, Herr, du hast gesagt, du willst dein Volk in Sicherheit ruhen lassen. Hier steht es, Micha 5, Vers 3. Bitteschön. Da fehlt es und dort ist es noch nicht vollkommen, bitte tritt du dort selber ein. Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschau auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Das ist die Zeit der Zerstreuung Israels. 2000 Jahre lang war das Volk Gottes in das ganze Land, auf die ganze Erde zerstreut, über alle Völker. Und ist dort zum Tau der Völker geworden. Wer Israel gesegnet hat, so wie es Gott gewünscht hat, wurde selber gesegnet. Wer es verworfen hat, wurde selber verworfen. Das sind die Geheimnisse Gottes, dass der Schaden des einen zum Segen für andere wird. Das ist so ein Beispiel, dass dieses Volk gehasst und verworfen von den meisten, doch zum Segen geworden ist. Weil es das Gespür für diesen einen lebendigen Gott ihnen in den Völkern, in diese zerstreut wurden, festgehalten hat. Die Hoffnung auf den Messias. Und der Überrest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt und niemand rettet. Auch das kann man beobachten in der Geschichte. Wie viele zerstörerischen Prozesse sind von den Nachkommen Israels ausgegangen? Wie viele Herrscher waren Juden? Man hat sie deswegen gehasst, aber das war ihr Amt. Das war ihre Berufung von Gott her. Deine Hand sei erhoben über deine Gegner und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Und an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen. Das heißt, da sorge ich dafür, dass deine äußere Macht zerstört wird. Und ich rotte die Zaubereien aus und die Wahrsager und deine Götzenbilder und deine Gedenksteine und die Ascherem und die Städte, auf die du stolz bist und übe im Zorn und in Erregung Rache an den Völkern, die nicht gehört haben. Ab Vers 8 haben wir noch ein zusätzliches prophetisches Wort. Und die Hand des Herrn sei erhoben gegen seine Feinde. Und damit wird uns im letzten Abschnitt dieses Kapitels etwas gesagt, wo wir selber uns entscheiden müssen. Ich sage mal, wir selbst stellvertretend vielleicht für andere, nicht nur, ich meine nicht nur diese Gemeinde, sondern jeder persönlich. Wie stehen wir zu Gott? Wie stehen wir zu seinen Ansprüchen gegenüber den Menschen? Wie stehen wir zu Gott angesichts der Herrschaft, die er über die Erde ausübt? Wie stehen wir zu ihm im Blick darauf, dass er Menschen annimmt und andere verwirft? In Opposition oder in Übereinstimmung mit ihm? Wenn in Opposition, ich habe keine Leidenschaft, dich davon abzubringen. Aber es nützt nichts. Uns geziemt an der Stelle nur uns unter Gott zu beugen und zu sagen, jawohl, Herr, deine Gerichte sind gerecht. Und wir haben ein gutes Beispiel, wie man das lernt, und zwar der Psalm 51. Das ist der Bußpsalm Davids. Ich möchte die paar Verse lesen, einfach mal, um diese Gesinnung zu verstehen, die uns bei diesem Mann Gottes, der selber manche Fehler gemacht hat, zu lernen. Da heißt es, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretung, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was Böses in deinen Augen. Damit du gerechtfertigt würdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Entsündige mich, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Schaffe mir Gott ein reines Herz, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nochmal. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was Böses in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, reingefunden, wenn du richtest. Es ist so tief eingefleischt im Menschen, dass man sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber. Und hier haben wir ein Beispiel für eine ganze Kapitulation. Diese Haltung brauchen wir vor Gott. Es geht nicht, dass wir sagen, ja, Gott hat ja meistens recht, aber. Oder ich kann nicht so richtig glauben, dass das Evangelium eine gute Nachricht ist, weil. Das heißt, solange wir auch noch einen Vorbehalt gegen Gott festhalten und etwas in uns aufstehen lassen, was sein Handeln, seine Entscheidungen, seine Gerichte in Frage stellt, sind wir auf dieser rebellischen Ebene wo der Feind uns in der Hand hat. Denn das ist sein Programm, sollte Gott gesagt haben. Ist das richtig, was Gott macht? Diese Art von kultivierten Zweifeln stammt direkt aus der Hölle. Und da müssen wir wirklich bis zum Letzten wegkommen. Und wenn uns das selber nicht gelingt, muss das Wort Gottes dieses Werk in uns vollbringen. Und ich gebe das als Tipp, wie man darüber wegkommt. Wenn es irgendetwas gibt, irgendetwas, was sich erhebt gegen Gott, oder wenn es Stellen gibt, die wir nicht gerne lesen, weil sie unserem Innersten entgegenstreiten, dann müssen wir sie erst recht lesen, bis dieser Widerstand in uns gebrochen wird. Dann müssen wir uns zusammenstellen mit Gott und sagen, Herr, in mir ist was, was immer noch gescheiter zu sein glaubt als du. Ich übergebe es der Vernichtung durch dein heiliges Wort. Ich unterstelle mich dir mit allem Denken, mit allen Empfindungen, mit allem Wollen, vor allem mit allem Wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Gefühle, die sind immer wieder manipulierbar. Aber unser Wille muss sich Gott unterstellen, und zwar bis zur letzten Phase. Sonst können wir nicht seine Mitarbeiter sein. Es heißt, dem Verkehrten begegnet er entgegenstreitend. Dem Verkehrten heißt, der sich verkehrt hat, der sich weggekehrt hat von ihm. Wir können auch Gott nicht den Rücken kehren, sagen, kannst du mal Buckel runterrutschen. Das macht er nicht, ihr Lieben. Er wird uns immer von vorne begegnen. Drehen wir uns weg, haben wir ihn schon wieder vor uns. Da können wir uns wie ein Kreisel drehen. Wir werden ihn immer entgegenhaben. Das ist gut. Das ist eine Gnade, weil es verhindert, dass wir ausweichen und in unseren Verkehrtheiten untergehen. Gott stellt sich uns entgegen. Aber er kommt uns auch von vorne entgegen. Das sind diese Dinge, wo auch eine neue Möglichkeit begegnen muss. Denken wir an Elia, der geht, ach Herr, lass mich doch sterben. Komm. Iss und trink. Und geh. Mach deinen Auftrag weiter. Oder an Jona. Nochmal rein ins Wasser. Und 3 Tage im Fischbauch. Leckerer Geruch. Manchmal hilft das. Manchmal hilft nur das. Dass wir ans Ende kommen mit unseren Ideen. Dass Gott uns so festlaufen lässt. Dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als seine Wege zu gehen. Und das ist Gnade. Und ich rotte aus. Für mich ist dieser letzte Abschnitt auch eine ganz große Ermutigung. Es gibt Dinge, die nimmt Gott selber in die Hand. Wir haben das ebenfalls in den anderen Propheten, ich habe das manches Mal schon zitiert, weil es für mich selber zum Heil geworden ist. Im Propheten Hesekiel Kapitel 36, ich empfehle das allen, die so eine Verhärtungen in sich haben. Dort heißt es ab Vers 24, und ich werde. Und dann läuft ein Programm ab bis zum Ende des Kapitels, wo Gott sagt, weil ihr des Ruhmes mangelt, den ihr haben solltet, nehme ich die Sache in die Hand. Und wer richtig gelitten hat unter sich selbst und unter seiner eigenen Widerspenstigkeit, dem bleibt diese Hoffnung, dass Gott die Sache selber in die Hand nimmt. Aber dazu müssen wir erst bereit sein. Er nimmt uns nicht Dinge aus der Hand. Er bricht nicht in unser Leben ein. Wir haben die Möglichkeit, den Geist Gottes zu dämpfen oder auszulöschen. Aber wenn wir leiden an unserer Sünde, wenn wir leiden an unserer Widerspenstigkeit, wenn wir leiden an unserem Eigenwillen und damit zu Gott kommen, dann nimmt er sich dieser Sache an und wird das zum guten Ende führen. Ich rotte aus, Zauberei, Wahrsagerei, alle diese Dinge, das ist die gewaltige Zusage Gottes. Wir selber sind dazu nicht in der Lage, wenn wir uns erst damit eingelassen haben. Aber Gott kann das. Und mit dieser Hoffnung gehen wir in diese neue Woche. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieser Herrscher bist, der Verheißene, das Fleisch gewordene Wort Gottes. der dem Tod und dem Teufel die Macht genommen hat. Weil du selber des Todes Gewalt an dir erlitten hast und hast gesiegt. Wir preisen dich, dass wir dich kennen als den Lebendigen, als den Auferstandenen und als den wiederkommenden Herrn, der lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.